Deutschlandfunk zur Diskussion.
Drei Menschen werden getötet, mehrere teils schwer verletzt. In Solingen in Nordrhein-Westfalen trauern Menschen nach dem islamistischen Anschlag. Einige ringen noch immer um Fassung. Und die Politik diskutiert über die Frage, was folgt daraus? Bessere Terrorabwehr, Grenzen dicht machen, den Islamismus stärker als Problem erkennen und bekämpfen. Es sind jetzt einige Vorschläge und Diskussionsstränge in der Welt. Und wir wollen das sortieren und diskutieren in dieser Dreiviertelstunde. Ich bin Sina Fröndrich und stelle Ihnen meine Gäste vor. Gerhard Baum, FDP-Politiker von 1978 bis 82 Bundesinnenminister. Er betont immer wieder, dass Freiheit ohne Risiko nicht möglich ist. Und er ist heute zu Gast in unserem Kölner Funkhaus. Herzlich willkommen, Herr Baum.
Ja, gerne hier.
Zineb Emmasra ist Autorin und Journalistin und fordert, dass wir uns in Deutschland stärker mit der Gefahr des Islamismus auseinandersetzen sollten. Sie sind zu Gast in Berlin in unserem Hauptstadtstudio. Hallo dorthin.
Hallo in die Runde.
Und wir haben zwei aktive Politiker zu Gast. Robin Meserosch ist Bundestagsabgeordneter für die SPD für den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen in Baden-Württemberg. Er hält wenig davon, das Asylrecht jetzt weiter zu verschärfen. Für eine Verschärfung hingegen ist Alexander Trom, Innenpolitiker der CDU, Wahlkreis Heilbronn, auch Baden-Württemberg. Ihnen beiden auch herzlich willkommen in der Runde.
Guten Tag.
Hallo und grüß Gott.
Wir zeichnen am 28. August nachmittags auf. Ich möchte jetzt zu Beginn der Sendung gern mal ein kleines Lagebild zeichnen. Wir haben in den vergangenen Tagen ziemlich viele Beschreibungen gehört. Da sind Wörter gefallen wie Kontrollverlust, Notlage soll ausgerufen werden, eine Zäsur, der Geduldsfaden reißt. Herr Baum, wenn Sie jemanden beschreiben müssten, der die vergangenen Tage, vielleicht auch Monate gar nichts mitbekommen hat von dem, was in Deutschland los ist, was passiert ist, wie würden Sie das formulieren?
Ja, die Gesellschaft ist in eine sehr unübersehbare Lage gekommen. Eigentlich noch nie, denn wir haben ja auch andere Probleme. Eine Ballung der Probleme in der Welt. Wir haben einen Angriff auf die durch Menschenrechte gesicherte Weltordnung. Wir sind wirklich in einer Krisensituation, auch hierzulande. Misstrauen gegen die Parteien. Also wir sind in einer Diskussion, in einer Zeit, wo die Menschen unglaublich sensibel sind. Ich habe solche Diskussionen x-mal mitgemacht. Also diese Aufwallungen, dann wird der politische Gegner gefordert und dann geht man irgendwann wieder zur Tagesordnung über. Aber heute sind wir in einer Situation, wo wir von Verfassungsfeinden bedroht sind. Alle miteinander, alle demokratischen Parteien und sehr aufpassen müssen, was wir tun. Also ich bin der Meinung, dass die jetzige Situation nicht der Anlass ist, den politischen, sozusagen eine politische Grundauseinandersetzung zu machen. Mich hat sehr beeindruckt, was der Oberbürgermeister von Solingen, Herr Kurzbach, gesagt hat, nachdem Herr Wüst und Herr Scholz bei ihm waren. Jetzt ist die Stunde der Gemeinsamkeit. Wirklich, es ist die Stunde der Gemeinsamkeit. Man muss herausfinden, was man noch machen kann und man muss sich von Illusionen frei halten. Denn jedes falsch gesetzte Wort ist Wahlwerbung für eine Partei, die ihre Existenz darauf gründet, dass sie rassistisch, fremden- und muslimfeindlich ist. Das müssen wir bei allem beachten. Und jetzt kann man natürlich über einzelne Maßnahmen reden, aber man muss sich vergewissern, dass wir in einer Situation sind, wo wirklich jetzt ist die Zeit dazu, die Demokraten zusammenhalten müssen.
Frau Emmasra, welches Bild würden Sie zeichnen? Wie nehmen Sie die Debatte der vergangenen Tage wahr?
Also ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus Wut, Sprachlosigkeit, Trauer. Das ist, glaube ich, sozusagen die Grundstimmung, die jetzt momentan da ist. Ich würde allerdings schon auch noch hinzufügen, und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass es sehr viele Menschen in diesem Land gibt, die sich von diesem Gefühl auch nicht mitreißen lassen. Also die nehmen dieses wirklich tragische Ereignis wahr und sind betroffen, aber lassen sich eben von dieser Wut und auch Sprachlosigkeit nicht ganz so sehr mitreißen. Das heißt, sie leben ihr Leben weiter, sind engagiert in den Verein, engagieren sich, sind aber eben auch ganz normal Familienvater, Mutter, Eltern, Kinder und so weiter. Sie haben einen ganz normalen Alltag. Aber da, wo die Wut vorzufinden ist, und man muss leider sagen, das, was jetzt in Solingen passiert ist, ist ja etwas, was nicht das erste Mal passiert ist. Und in letzter Zeit haben sich eben diese Messerangriffe gehäuft, regelmäßig. passiert eben auf der Straße etwas, was vielleicht teilweise gar nicht in den klassischen Medien sozusagen in der Breite, es ist nicht immer in der Tagesschau zu sehen sind. Und das macht natürlich was mit den Menschen in den jeweiligen Kommunen, aber auch in den Städten. Und wer unterwegs ist, ich bin beispielsweise überhaupt gar kein ängstlicher Mensch, aber auch ich habe im Laufe der letzten 2 Jahre schon auch eine, ich will jetzt nicht sagen gefährliche Stimmung für Frauen, aber das, was man schon in einer Form von Bedrängnis gegenüber Frauen wahrnimmt, das habe ich auch selbst erlebt. Und wie gesagt, und ich bin überhaupt gar kein ängstlicher Mensch, aber es gibt Menschen, die eben ganz schnell sagen, ah, das sind die Geflüchteten, die machen per se immer schlechte Laune und gefährden. Und ich weiß auch in meinem direkten Umfeld, dass es eben auch Sexualstraftäter gab, die Übergriffe gegenüber wirklich jungen Mädchen auch gemacht haben. Und das ist etwas, was so ein bisschen in bestimmten Teilen der Bevölkerung wahrgenommen wird und wo es wirklich so auch ein Bedürfnis gibt, dass dort jetzt auch eingegriffen wird und etwas getan wird. Und dieses Gleichgewicht zu schaffen, auf der einen Seite die Ruhe zu bewahren, die es in der Bevölkerung auch gibt, aber auf der anderen Seite wirklich jetzt Lösungskonzepte zu erarbeiten, um auch das Vertrauen innerhalb der etablierten Parteien, der demokratischen Partei wiederzugewinnen. Weil es ist das eine, sich über die AfD und auch BSW aufzuregen. Fakt ist, es gibt vielen Menschen in diesem Land das Gefühl, dass das für sie eine potenzielle Lösung ist, dass das nicht der Fall ist. Das wissen wir in der Runde, aber Gefühle, die kann man manchmal rational nicht immer erklären und insofern die Menschen in eine Richtung bringen, wo man wirklich das Gefühl stärken muss, hier wird was getan, man hat es begriffen und jetzt ist natürlich Sachlichkeit und Klarheit und kein Populismus auch gefragt.
Herr Thrum, als CDU-Politiker in der Runde, gelingt das gerade?
Zunächst mal finde ich, dass es in der Bevölkerung eine große Trauer und ein Entsetzen gibt und dann vor allem Enttäuschung und Frust. Und zwar über die Politik, und das betrifft in der Tat alle Parteien der demokratischen Mitte. Und deswegen gibt es die Notwendigkeit, hierauf zu reagieren, weil ansonsten ist die politische Mitte dauerhaft gefährdet. Und das nicht nur jetzt aus Anlass von Solingen, sondern schon über viele, viele Jahre. Die Menschen nehmen das in Mannheim wahr, den Anschlag, nehmen den Anschlag in Solingen wahr, erleben das, was bei Ihnen im Ort und in der Stadt läuft, wurde gerade beschrieben, dass Frauen vielleicht sich nicht mehr ganz so wohl fühlen, wenn sie nachts durch die Straßen laufen. Und dann sagen sie, genau das ist doch das, was absehbar, was erwartbar war. Und die politische Mitte, die jetzt regieren, genauso die Jahre davor regiert haben, die haben es nie im Griff bekommen. Und deswegen ist es jetzt wirklich der letzte Zeitpunkt, egal, ob jetzt Landtagswahlen anstehen oder nicht, wo diese politische Mitte beweisen muss, ob sie es hinkriegt oder nicht.
Robin Meser-Rosch von der SPD, ist das der letzte Zeitpunkt? Sehen Sie das auch so?
Ich finde, wir können uns da ein differenziertes Bild zutrauen. In Solingen gibt es Leute, für die ist da Freitagnacht die Welt tatsächlich untergegangen. Da ist dann kein Platz für irgendwie schöne Gedanken mehr. Gleichzeitig leben in unserem Land Leute, die am Tag drauf sich über den ersten Bundesliga-Spieltag gefreut haben. Und das ist das Spektrum. Wenn jetzt über Flucht viel gesprochen wird, dann, wenn man sich mit dem Thema auskennt, kann man sehen, die Asylanträge sind in letzter Zeit deutlich zurückgegangen. Wir sind in einer ganz anderen Situation als zum Beispiel 2015. Gleichzeitig gibt es Probleme. Also wir haben sowohl als auch in Deutschland und in so einer Situation nur die eine Seite zu sehen und so zu tun, als gäbe es die andere nicht und dafür zu werben, dass die Welt perfekt sein könnte. Das finde ich schwierig, weil es ist richtig, dass es Leute gibt, die frustriert sind, die Angst haben. Und Angst ist ja auch nicht gleich Angst. Es gibt Leute, die haben ein ganz anderes Sicherheitsgefühl als andere. Und dann ist es jetzt nicht meine Aufgabe zu urteilen, welches richtig ist, sondern natürlich geht es darum, dass sich in Deutschland alle sicher fühlen. Und dann braucht es eben unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Leute. Aber nur sich eine Gruppe aus dem großen Ganzen rauszupicken, das finde ich, führt zu den falschen Ergebnissen.
Sie meinen mit einer Gruppe jetzt, dass wir vor allem über Migration gerade sprechen, um es zu verstehen?
Das hielt ich auch für einen Fehler, aber tatsächlich meinte ich in dem Fall nur eine Gruppe von Leuten jetzt in Blick zu nehmen, die so ist, wie der Kollege es eben beschrieben hat, die da jetzt von großer Angst getrieben ist und die Auffassung teilt, dass hier vieles den Bach runtergeht, die ich eben nicht teile aus Gründen, die ich vorher genannt habe. Vieles funktioniert. Wir sind eins der sichersten Länder der Welt. Und ich finde, wenn wir über so komplexe Themen sprechen, sollten wir alle Seiten beleuchten. Einmal, dass wir ein hochgradig sicheres Land sind, aber gleichzeitig natürlich, dass keine Terroranschläge in unserem Land passieren, aber auch realistisch darin sind, was möglich ist, was wir durchsetzen können.
Also darf ich mal eine Erfahrung beisteuern als Innenminister? Für mich war damals ein Albtraum die islamistische Terrorgefahr. Bei den Terroristen, die hier in Deutschland, der RAF, uns bedroht haben, wussten wir viel mehr Bescheid über Ziele, also über gefährdete Personen. Beim islamistischen Terror wissen wir es nicht. Der islamistische Terror ist nicht auf ein x-beliebiges Ziel gerichtet, sondern er will die Bevölkerung insgesamt in Unsicherheit bringen. Und das kann ein einzelner Mensch tun, das haben wir ja erlebt. Also ich habe immer sozusagen Sorge gehabt, dass ein einzelner Mensch mit der Bombe hier einreist, wieder ausreist und einen Terroranschlag verübt. Wir haben ja solche Terroranschläge auch in anderen Ländern erlebt. Also der islamistische Gefahr ist viel schwieriger zu bekämpfen als ein anderer. Und jetzt, Herr Thom, Sie bringen ja jetzt das ganze Feld der Migrationspolitik in die Diskussion. Wir haben alle wirklich einen Wunsch, die ungeregelte Zuwanderung zu beenden. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber was hat die denn mit der Tat hier zu tun? Es gibt doch Tausende von Leuten, die für eine Tat sozusagen zu motivierbar wären. Dahinter steht zum Beispiel der Gazastreifen. Das gab es früher nicht. Und ich kann mich der Furcht nicht erwehren, dass es wieder einen Anschlag gibt. Aber jetzt sozusagen eine große Migrationsdebatte zu entfesseln und Wasser auf die Mühlen der Demokratieverächter zu spülen, das ist wirklich völlig ungeeignet. Warum machen Sie das?
Ich glaube, Herr Baum, wenn ich da antworten darf, dann darf sich, und das gilt insbesondere auch für den Kollegen der SPD, der Realität nicht verweigern. 80% der Menschen in Deutschland lehnen die aktuelle Migrationspolitik, insbesondere der Ampel, ab. Das sind mehr als die Menschen, die AfD wählen. Und wir sollten schauen, dass es nicht mehr Menschen werden. Wir haben hier ein Problem. Wir haben seit Jahren und ja auch schon zu unserer Regierungszeit eine Überforderung der Gesellschaft, die von Jahr zu Jahr mehr wird. Ja. Weil ja immer noch weiter on top kommen. Ja? Ja. Und in der Tat seit 22 auch noch Flüchtlinge aus der Ukraine dazu.
Ja, das
wir haben eine Überforderung, Herr Baum, wenn ich das sagen darf.
Dem widerspreche ich gar nicht.
Dem
widerspreche ich überhaupt nicht.
Wenn ich vielleicht zu Ende sprechen darf, das wäre ich.
Ich wollte Ihnen zustimmen.
Ja, bei den Schulen, aber auch bei der Sicherheit. Im letzten Jahr ist die Kriminalität von Nichtdeutschen um 18% gestiegen. Über 50% aller Messerangriffe findet durch Nichtdeutsche statt. Und ganz oben auf der Liste der Strafhäufigkeit, der Kriminalitätshäufigkeit, sind die arabischen Staaten, Syrien, die Maghreb-Staaten, Irak, Iran, alles die entsprechenden Staaten der Asylmigration. Und deswegen ist die Aufnahmebereitschaft in Deutschland so gering wie noch nie seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen ist das in der Tat ein Thema, das wir jetzt lösen müssen. Entweder wir lösen die Problematik in der politischen Mitte oder das Thema Migration löst die politische Mitte ab.
Ich teile voll Ihre Analyse, dass die Gesellschaft im Moment überfordert wird. Ich teile aber nicht die Analyse, dass die Migrationspolitik, es leben Millionen von Muslims mit uns hier in diesem Staat, dass die Migrationspolitik eine Ursache für Messerattentate ist. Das ist im Einzelnen der Fall. Es gibt die dschihadistische Umtriebe in unserer Gesellschaft. Alles das ist richtig. Aber jetzt diese Tat in eine Beziehung zu bringen, zu einer unglaublich schwierigen Politik, die auch europäisch abgesichert werden muss, ist meines Erachtens falsch. Und ich sage es noch einmal, das ist Wahlpropaganda für die AfD.
Frau Elmasra, Herr Meserosch, Sie sind das.
Ja, ich wollte Herrn Baum da nur gerne beipflichten. Und wenn wir jetzt, was ich immer schwierig finde, in solche Aussagen reinkommen, das sagt die Bevölkerung. Deswegen meinte ich am Anfang, dass es doch differenzierter ist. Aber heute hatten wir eine Umfrage, dass sich eine große Mehrheit der Deutschen Maßnahmen erst wünscht, wenn der Fall Solingen aufgeklärt ist und vieles für verfrüht halten, jetzt irgendwie mit Aktionismus um sich zu werfen. Und das hat Forsa heute erhoben im Auftrag vom Stern. Ich finde, das sind ja auch Zahlen, die man sich dazu Gemüte führen kann. Und ich rede auch zum Beispiel immer gern über das Thema Wohnen. Aber ich frage mich, warum wir das aufrufen müssen, wenn wir jetzt über Migration sprechen und das bei anderen Parteien hinten runterfällt. Oder dieses Thema Notstand. Es ist in Deutschland immer noch wahrscheinlicher, dass man Opfer von einem rechtsextremistischen Angriff wird, als von so einer Messerattacke. Und das heißt nicht, dass die andere Gewalttat deswegen irgendwie besser ist. Aber gerade wenn wir über öffentliche Meinung reden, und da bin ich voll auf Seite von Herrn Baum, hat sich doch total was verschoben. Und das ist das Werk von populistischen Parteien, die einen Eindruck erwecken wollen, der nicht stimmt, um Teilen unserer Bevölkerung, und das sind oft aber nicht nur Leute mit Migrationshintergrund, eine Schuld in die Schuhe zu schieben für Dinge, für die sie absolut nichts können.
Frau Elmasra, wie schauen Sie auf die Debatte, die wir jetzt gerade gehört haben?
Ja, ich glaube, wir sind jetzt so ein bisschen damit konfrontiert, dass wir in den vergangenen 10 Jahren, würde ich tatsächlich sagen, es eben nicht hinbekommen haben über diese verschiedenen Themen. Ne? Also wir hatten ja jetzt auch vor kurzem noch irgendwie mit Corona zu tun. Dann den Krieg jetzt in der Ukraine, der beschäftigt uns ja jetzt auch nochmal. Dann natürlich die Kriege in den verschiedenen Regionen des Nahen Ostens, jetzt aktuell den Gaza-Israel-Konflikt, der natürlich auch auf unseren Straßen mit ausgetragen wird. Also das heißt, es sind sehr viele Themen plus die Einwanderung ab 2015, vorher gab es natürlich auch islamistische Anschläge, sowohl in Deutschland als auch in Europa. Und das sind alles so Themen, die zum Teil eben auch in die Lebenswirklichkeit von Menschen eingreift. Also wenn wir jetzt beispielsweise die aktuellen Ereignisse im Gazastreifen jetzt betrachten, dann ist das auch etwas, was natürlich in den Familien mit arabischen oder muslimischen Hintergrund natürlich Thema ist. Es ist Thema in den Schulen, es ist Thema in den Politikredaktionen. Für die Polizei ist das ein großer, ja, ist natürlich auch sehr aufwühlend, da irgendwie zu arbeiten. Wir sind mit vielen Sachen konfrontiert. Das ist jetzt sozusagen nur die Debatte rund um, sagen wir mal, Migration, Islam, Nahostkonflikt und so weiter. Und dann haben wir ja noch diese ganzen anderen Themen, die sozialer Natur sind. Es ist so eine Anhäufung von Konflikten und Problemen, wo wir teilweise gar nicht so hinterherkommen, so schnell Lösungen zu finden und auch Lösungen zu erarbeiten. Manche Dinge brauchen tatsächlich auch Zeit, das muss man halt auch sagen. Also beim Thema Migration, das ist etwas, was wir natürlich seit 2015 einfach sehr akut eben vor unserem inneren Auge, aber auch in den Kommunen und auch in den Städten vorfinden. Und es ist eben so eine Mischung zwischen eben einem wirklich großen Engagement. Das haben wir ja wirklich 15, 16, 17, 18 ja auch erlebt. Und ich würde auch sagen, und das ist auch das, was ich oft erlebe in Gesprächen, das Engagement ist auch da. Also das ist nicht weg, aber es gibt eben auf der anderen Seite dieses Gefühl, wir müssen doch es schaffen, dass die Menschen, die jetzt Teil dieser Gesellschaft geworden sind, die Sprache gelernt haben, die mittlerweile vielleicht einen Ausbildungsplatz gefunden haben, die gut in der Schule sind und jetzt ihren schulischen Abschluss vielleicht machen, und das passiert ja tatsächlich ganz oft, dass die ganz oft auch abgeschoben werden, weil irgendwas in dem Verfahren jetzt nicht so stimmig ist oder man sagt, naja, er kommt oder sie kommt aus einem sicheren Herkunftsland und dann schieben wir ab. Und bei denjenigen, die wirklich oft negativ auffallen, um das jetzt mal freundlich zu formulieren, da gelingt es diesem Staat nicht. Und das erzeugt natürlich, wie gesagt, diese Wut und eben auch dieses, jetzt muss doch mal was getan werden. Und gerade dieses Gefühl von diesen Menschen, die wirklich noch eine vielfältige Gesellschaft auch kreieren wollen, die Menschen helfen wollen, die nach wie vor auch wirklich die Arme offen halten und sagen, jeder, der oder ein Großteil, der jetzt hier Asyl finden oder irgendwie, also manche bekommen kein Asyl, aber es gibt ja auch Menschen, die sich einfach auf den Weg hierher machen, weil sie eine bessere Zukunft haben wollen. Und auch für diese Menschen muss Platz in diesem Land sein. Und die geben einem langfristig ja auch etwas zurück. Ich glaube, wir müssen auch sehen, dass eine Gesellschaft immer auch in Wechselwirkung funktioniert. Also wir nehmen euch auf und wir wollen ein gutes Zusammenleben. Also es ist ja irgendwann früher oder später dann auch unser aller Zuhause. Und eine Gesellschaft muss natürlich auch bereit sein, eben sozusagen in der nächsten Generation, wenn wir von den Zugewanderten sprechen, auch wieder was zurückzugeben. Und dementsprechend ist das so ein sehr schwieriges Stimmungsbild. Ich bin tatsächlich sehr froh, dass sehr viele Menschen sehr sachlich und nüchtern auch darauf blicken. Und die besagte Umfrage zeigt ja auch, dass wir viele Menschen in diesem Land haben, die wollen eben keinen Populismus, die wollen einfach, dass das Problem oder die Probleme gelöst werden und sich ja die Politik sozusagen jetzt mal wirklich Gedanken macht und Konzepte erarbeitet, die wirken und eben nicht nur sich darauf ja begrenzen, dass man irgendwie die Leute in Anführungsstrichen ruhig stellt oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche komischen Vorschläge macht, die eigentlich gar nicht realisierbar sind.
Jetzt haben wir auch über Migration sozusagen gesprochen in den zurückliegenden Minuten. Herr Baum, an Sie die Frage. Sie haben ja gesagt, das ist eigentlich die falsche Debatte. Sollten wir jetzt mehr über den Islamismus, über terroristische Gefahr reden oder wo würden Sie den Akzent setzen?
Von beides. Aber das eine muss man von dem anderen lösen. Man darf nicht den Eindruck erwecken, durch eine versäumte Migrationspolitik ist die Terror, ist das Attentat in Solingen passiert. Also ich sehe da auch keine Zusammenhänge. Übrigens gibt es hier noch eine Sache, die uns alle ärgert, das ist Bielefeld, nicht? Dass man in diesem Fall den Mann nicht einfach rausgeschmissen hat. Aber das ist hier eine besondere Note. Also ich habe noch nie in meinem politischen Leben erlebt, dass die Parteien, der Turm, auch die Parteien der Mitte, einem solchen Vertrauensverlust unterliegen. Das spüren Sie jetzt in der Opposition gar nicht. Das macht mich wirklich sehr besorgt. Die Problemlösungskompetenz, Umfragen, Allensbach im Osten, die Problemlösungskompetenz der Demokratie wird in Zweifel gezogen. Wir sind ausgesetzt einer Partei, die diese Demokratie, um es deutlich zu sagen, abschaffen will. Das heißt also, wir müssen jetzt versuchen, nicht durch Scheinlösungen, sondern durch wirklich solide Politik das Vertrauen zurückzugewinnen und nicht den Rattenfängern, den Vertretern des Populismus das Feld zu überlassen. In dieser sensiblen Zone muss sich unsere Diskussion bewegen. Und ich bin absolut offen zu fragen, gibt es noch Möglichkeiten, die Verhandlungen zu verbessern? Wir dürfen nach jedem Attentat nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Das wäre vollkommen falsch. Aber wir müssen die Diskussion einordnen. Und wir brauchen wirklich in dieser Situation ein Maß an Besonnenheit. Nicht? Und das hat früher gefehlt. Übrigens, die Migrationsdebatte habe ich schon als Innenminister erlebt. Seit Jahrzehnten gibt es die. Es gibt eine latente Fremdenfeindlichkeit, die jetzt auf die Spitze getrieben worden ist durch die AfD.
In der Analyse bin ich mit dem Herrn Baum einig, was den Vertrauensverlust der demokratischen Mitte anbelangt. Das habe ich jetzt auch schon dreimal gesagt. Nur nicht mit den Konsequenzen, den Schlussfolgerungen, die er daraus zieht. Das übersetze ich jetzt mal so. Weiter so. Wir müssen gucken, können wir noch an irgendwelchen kleinen Stellschrauben was verändern oder nicht. Nein, wir brauchen eine echte Wende in diesem Punkt. Und Friedrich Merz hat es ja gestern gesagt, die Union ist da auch in der Mitverantwortung. Nur es ist in den letzten 3 Jahren um ein Vielfaches schlimmer geworden, weil die Koalition sich einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, hin zu einer weiteren Öffnung. Deswegen sind die Zahlen auch deutlich gestiegen, unabhängig von Ukraine. Bis zum Jahr 2021, und zwar ab 2017 schon beginnend, waren wir jeweils unter 200.000 Asylerstanträge. Und ab 2022 jeweils über 300.000. Da werden wir auch dieses Jahr wieder landen. Und deswegen ist es in der Summe, und da geht es gar nicht um, dass wir irgendeiner Personengruppe schon gar nicht pauschal irgendeinen Vorwurf machen. Aber in der Summe ist einfach die Masse zu groß, dass dann auch solche Fehler wie in Bielefeld passieren. Und das ist mit Sicherheit kein Einzelfall in Deutschland. Ich will da gar keinen Stab über die Beamten brechen, sondern es ist einfach von der Masse her kaum noch beherrschbar. Und deswegen müssen wir jetzt eine komplette Wende zu einer Begrenzung machen. Und das will ich auch noch sagen, das betrifft jetzt nicht die Personen, die bereits in Deutschland sind. Da müssen wir gucken, so wie es gesagt wurde, beste Integration, Chancen eröffnen, Teil unserer Gesellschaft werden. Aber wir müssen den Zuzug, und zwar jetzt deutlich reduzieren, und das ist der Inhalt der Vorschläge, die die Union und Friedrich Merz gemacht haben.
Also zum Teil sind sie natürlich mit dem geltenden Recht nicht vereinbar. Also ich möchte Vorschläge haben, die das geltende Recht zulässt.
Das will ich heftigst bestreiten. Ich kann es Ihnen auch gerne erläutern.
Vielleicht holen wir erstmal Herrn Meserosch noch in die Runde mit dazu.
Ich hatte da drei Schwierigkeiten. Erstens, finde ich, ist die Sachlage überhaupt nicht richtig wiedergegeben worden. Was wir an Migrationsbewegung sehen, hat im Großteil mit dem zu tun, was auf der Welt passiert. Das finde ich auch erstmal wichtig festzustellen. Und nicht alles davon ist in unserem Einfluss. Dazu kommt, dass sich fortwährend Dinge ändern und oft verbessern, was das angeht, wie wir in Deutschland mit Zuzug umgehen. Und das macht die Bundesregierung in den allermeisten Fällen mit den Ländern zusammen. Und deswegen finde ich diese Darstellung immer so schräg, wenn CDU-Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler verhandeln, sich gemeinsam auf Dinge einigen und dann andere CDU-Mitglieder wieder so tun, als hätte sich nichts geändert. Das finde ich schräg und entspricht nicht dem, was tatsächlich passiert. Ich habe vorher auch genannt, welche Fortschritte es gibt. Ich finde, ein Teil des Problems ist, dass Deutschland über Jahrzehnte so getan hätte, als wären wir kein Einwanderungsland. Dabei waren wir es und nie die Infrastruktur dafür aufgebaut hat, die wir brauchten. Und das holen wir jetzt unter Zeitdruck nach. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist dieses Asylwende und es braucht jetzt den großen Schritt. Das klingt immer sehr hochtrabend, hat aber bei näherer Betrachtung wenig bis keine Substanz. Friedrich Merz ist da gestern in der Pressemitteilung, die ich bisweilen peinlich, bisweilen populistisch gefährlich gehalten habe, gefragt worden. Einige Expertinnen und Experten, viele Expertinnen und Experten sagen, das, was Sie vorschlagen, geht gar nicht. Und seine Antwort war, es muss gehen. Und heute hat er jetzt einen großen Teil dessen, was er vorgeschlagen hat, da schon wieder zurückgenommen. Also das ist ja jetzt eben nicht das, wo wir uns einig waren, was sich viele Leute wünschen. Echte Lösungen auf konkrete Probleme.
Ich weiß nicht, wie Sie auf die Idee kommen, dass Friedrich Merz da Teile zurückgenommen hätte. Das ist mitnichten der Fall. Wenn Sie auf das Thema Zurückweisungen an der Grenze beispielsweise ansprechen, diese müssen wir durchführen bei Menschen, die schon in einem anderen EU-Staat hätten Asyl beantragen können. Und ich sage Ihnen auch, warum. Der Verzicht auf derartige Zurückweisungen ist das Gegenstück zu einem funktionierenden Dublin-System. Wir sind uns aber alle einig. Also alle demokratischen Parteien sind sich einig, Dublin funktioniert nicht, weil die anderen EU-Staaten die Menschen, für die sie zuständig sind, nicht oder jedenfalls nur unzureichend zurücknehmen. Das heißt, wir haben hier eine einseitige Belastung zu Lasten des Staates, der in der Mitte Europas liegt und Hauptzielland von Sekundärmigration ist. Und deswegen, weil Dublin nicht funktioniert, kann auch der Verzicht auf Zurückweisungen nicht länger aufrechterhalten werden, damit wieder ein funktionierendes Dublin-System und damit geltendes EU-Recht in Kraft gesetzt wird.
Frau El-Masra, ich würde gerne einmal jetzt von dem Thema Rückführung, von dem Thema Migration noch mal zu der Frage Terrorismus, Islamismus zurückkommen wollen. Nehmen wir jetzt den Vorschlag von mehr Rückführungen, vielleicht auch mehr Grenzkontrollen. Würde uns das in Europa, in Deutschland sicherer machen? Und ist das eine Strategie gegen islamistischen Terror?
Also man weiß ja schon länger, dass der IS beispielsweise ja auch über die Fluchtrouten natürlich auch IS-Kämpfer eingeschleust hat. Ne? Dadurch, dass die Grenzen offen waren, ist jeder reingekommen. Insofern ist eine Grenzkontrolle sicherlich auch sinnvoll. Es muss halt nur soweit sozusagen die Möglichkeit auch bestehen, Menschen, die wirklich Hilfe brauchen und wirklich in Sicherheit leben wollen, eben auch wirklich die Chance bekommen, hier auch einen Antrag prüfen zu lassen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz wird man natürlich den Islamismus, also zum einen den legalistischen, der sich eben nicht durch Extremismus und Terror darstellt, damit nicht eindämmen können. Und wir haben viel größeres Problem mit dem legalistischen Islamismus als mit dem terroristischen. Weil am Ende des Tages natürlich auch die Terrororganisation und IS ist nur einer von vielen. Es gibt die Al-Nusra-Front, es gibt Al-Qaida und so weiter und so fort. Hamas ist genauso aktiv hier wie auch die Hisbollah und viele weitere, die natürlich auch mit der Zeit ihre Strategien verändern. Und während man früher tatsächlich viel öfter sozusagen den direkten Kontakt gebraucht hat, auch beim Thema Radikalisierung, geht das heute natürlich viel einfach durch die digitalen Medien. Und natürlich, das ist ein wichtiger Punkt, weil nicht jeder Muslim, der sich dreimal zu lange irgendwie ein IS-Video angeschaut hat, radikalisiert sich, braucht es natürlich eine, sagen wir mal, so ein gewisses Fundament, was natürlich viel mit der psychologischen Komponente zu tun hat, mit der Sozialisation und auch Gewalterfahrung und ganz oft auch eine Tendenz zu Suizid. Im Islam ist der Suizid haram, also nicht erlaubt, und man kann natürlich sozusagen über den Weg des Märtyrertums sozusagen seinen Selbstmord dann sozusagen legitimieren. Also da spielen halt natürlich auch sehr oft so psychologische Aspekte, aber wir haben natürlich hier in Deutschland, in Europa übrigens, auch in vielen anderen europäischen Ländern das Problem, dass wir viele Organisationen und auch sozusagen auch noch Prediger haben, die vor allem ein reaktionäres Islamverständnis und ein islamistisches Islamverständnis vermitteln, das eben auch in, sagen wir mal, Koran- und Arabisch-Schulen oder teilweise auch türkeisprachigen Schulen auch vermittelt wird. Und das macht was natürlich mit der Jugend und das macht auch was mit den Eltern, die eben dieses Islamverständnis dann auch verbreiten. Und auf dieser Grundlage ist man zum Teil leider auch ein bisschen empfänglich für, sagen wir mal, dieses Bild, dass man die Ungläubigen dann bekämpfen soll. Und da haben wir bis heute überhaupt kein richtiges Konzept gefunden, dass man dort eben auch wirklich Grenzen setzt oder eben auch aufklärt einfach auch. Und insofern kann man über diese Strategie der Grenzschließung oder überhaupt, dass man sozusagen schaut, wer kommt hierher, das wird man damit nicht auflösen können. Weil am Ende natürlich, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, und das haben wir damals beim IS gesehen, natürlich auch viele Menschen haben, die zum Islam oder man muss sagen zum Salafismus und Islamismus oder teilweise auch zum radikalen Schiitentum konvertieren und dort eben teilweise auch zum, in Anführungsstrichen, Islamkrieger wird. Also das haben wir ja damals auch gesehen, dass viele eben auch aus Frankreich, aus Großbritannien, aus Belgien und aus Deutschland. Die kommen nicht aus islamischen Familien, sondern eben aus atheistischen, katholischen Familien oder meinetwegen auch protestantischen und sich dann radikalisieren. Das heißt, wir brauchen überhaupt eine ganz allgemeine Neujustierung. Wie gehen wir eigentlich mit dem politischen Islam, mit dem Islamismus in Deutschland um? Auch das Thema Förderung von Lobbyorganisationen und Vereinen. Da muss es auch eine klare Abgrenzung geben, was Antisemitismus, Rassismus, aber eben auch Extremismus gibt. Und wir haben bislang immer noch ein bisschen das Problem, dass man irgendwie beim Thema Demokratie leben auch sich so ein bisschen streut, hier die Extremismusklausel einzuführen. Und das ist ein Problem, weil das natürlich eine Einschussschneise ist für Gruppierungen, die eben versuchen, ein bestimmtes Weltbild und vor allem ein antidemokratisches Weltbild natürlich an diejenigen, die beispielsweise in Integrations-, in Deutschkursen, aber eben auch in Jugendangeboten eben antreffen und mit einem Weltbild konfrontiert werden, mit einer Ideologie, die hochgradig problematisch ist. Und wir haben mittlerweile viele Probleme in den Schulen. Das ist nicht zu leugnen, egal in welchem Bundesland man mit Lehrkräften spricht, ob das in einem Gymnasium ist, an den Hauptschulen, an den Gesamtschulen, auch teilweise in den Grundschulen. Da stellen sich einem schon die Nackenhaare zu Berge und wir konfrontieren die Lehrer, die sowieso ein großes, also die sind eh schon sehr überlastet. Und wenn man denen noch sagt, ja, macht noch ein bisschen Aufklärungsarbeit, das können die gar nicht leisten. Also ich kann Ihnen sagen, es gibt viele Lehrer oder Lehrerinnen, die wirklich ein Problem haben, überhaupt einen Unterricht durchführen zu können. Und das hat auch was damit zu tun, dass teilweise Kinder in den Unterricht kommen. Davon sind im Übrigen auch Deutschdeutsche oder Kinder nicht muslimischen Glaubens betroffen. Das kommt noch dazu. Also es gibt eine allgemeine, sagen wir mal, nicht perfekte Schulfähigkeit oder Einschulfähigkeit, aber hinzu kommt
ein anderes Thema.
Genau. Aber es kommt eben noch hinzu, dass viele eben doch durch das Elternhaus oder durch die Religionsangebote innerhalb der Gemeinden natürlich dann nochmal mit einem Islamverständnis konfrontiert sind. Also das ist teilweise wirklich verstörend, wie Kinder da auch miteinander umgehen.
Herr Baum, haben wir da noch was zu
tun? Ich wollte nur sagen, es zeigt, wie schwierig das ist und welche Probleme wir zu lösen haben. Richtig. Ich finde das sehr wichtig, was wir eben gesagt haben. Aber ich möchte noch Herrn Thom noch mal sagen, wäre es nicht die Stunde der Gemeinsamkeit der Demokraten. Die Leute, die Menschen sind heute von Ängsten geplagt. Sie sind verunsichert. Und wenn wir jetzt ihnen weitere Auseinandersetzungen bieten und keine Klarheit, und wenn sie feststellen, dass ein Teil der Maßnahmen gar nicht wirkt, wenn ein neuer Anschlag passiert. Also wir sind einer Situation ausgesetzt, wo wir wirklich ernsthaft suchen müssen, was können wir bei der Bekämpfung des Terrorismus noch verbessern. Aber wir sollten es nicht tun, dass der andere zum Sündenbock gemacht wird und nicht die Gemeinsamkeit gesucht wird. Die Besonnenheit ist jetzt wichtig. Und wir haben ja heute hier auch in dieser Sendung gehört, dass die Menschen viel besonnener sind, als manche meinen.
Herr Trohm, möchten Sie darauf noch mal reagieren?
Der Vorschlag von Friedrich Merz, dieses gemeinsam zu machen.
Sie würden sagen, das ist Mitte. Genau das, was im Moment eigentlich
das
passiert.
Das ist genau
schon.
Das, was Friedrich Merz mit dem Vorschlag für die Union vorgesehen hat. Nur dazu gehört es, dass sich, will ich das sagen, diejenigen, die momentan an der Regierung sind und in dieser Zeit, vor allem in den letzten 3 Jahren, das Vertrauen großer Teile unserer Gesellschaft verloren hat, dass diese sich dann auch bewegen und nicht meinen, es geht alles so weiter wie bisher. Wir brauchen einen drastischen Kurswechsel, den Kurs, den die Ampel eingeschlagen hat. Mit einer weiteren Öffnung durch ihren Paradigmenwechsel, Chancenaufenthalt, Spurwechsel, Turboeinbürgerung etc. Ich kann es nahezu endlos ausführen.
Nein, schon längst
vorbei.
Er führt
genau zu dieser Situation. Wir sind bereit, mitzumachen. Ja. Und wir sind durchaus auch selbstkritisch. Aber das hat Friedrich Merz gestern, glaube ich, deutlich gemacht. Aber das gehört dann für alle Beteiligten.
Aber Sie wissen auch ganz genau, dass der Bundeskanzler jetzt in der Situation ist, sich von seinen eigenen Koalitionspartnern zu distanzieren. Also das
muss sich auch die FDP bewegen, ganz genau.
Sie
ist eine der großen Treiberin, beispielsweise bei der Staatsbürgerschaft gewesen und beim Chancenaufenthalt und beim Spurwechsel. Das sind aber alles Punkte, die maßgeblich von der FDP betrieben worden sind, auch wenn Ihr Generalsekretär das heute alles nicht mehr wissen will.
Herr Meserosch.
Die FDP darf auch Lob kriegen, wo es dann mal angebracht ist. Aber das sind alles Maßnahmen, hinter die ich mich auch stelle, die Sie nur regelmäßig falsch wiedergeben. Wir haben einmal einen ganz klaren Fachkräftebedarf aus der Wirtschaft in den Kindergärten und an anderer Stelle. Und den kriegen wir nicht gedeckt ohne Zuwanderung. Das ist einfach ein Fakt. Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten zu wenig bewegt. Und das haben wir jetzt nachgeholt mit einem sehr modernen Gesetz, das da einen großen Unterschied machen kann, was Staatsbürgerschaft angeht. Wir haben die Situation, dass Leute, die lange hier sind, die hier im Verein sind, sich einbringen, zittern mussten, ob sie nicht dann doch wieder gehen müssen. Diese Verkettung von Aufenthaltserlaubnissen, das ist doch Quatsch. Und was noch viel mehr Quatsch ist, wenn die Union behauptet, es gäbe jetzt die Staatsbürgerschaft geschenkt, das ist nicht der Fall, sondern was wir jetzt haben, ist, dass wenn Leute hier sind und sich einbringen, haben die Chance, deutsche Staatsbürgerin, deutscher Staatsbürger zu werden. Und das hat nun überhaupt gar nichts damit zu tun, wenn Verbrecher, wenn Terroristen planen und zur Tat übergehen, andere Menschen zu ermorden. Und das auch nur in einen Zusammenhang zu bringen, finde ich, ist einmal unglaublich vielen Menschen in Deutschland gegenüber verletzend und beleidigend und führt eben überhaupt nicht dazu, wie wir gerade gesagt haben, dass wir hier gemeinsam Probleme lösen, sondern es führt dazu, dass irgendwo eine Gefahr aufgeblasen wird. Eine Gefahr gibt es und die müssen wir konkret lösen. Aber wir dürfen uns nicht noch mehr verunsichern lassen durch Dinge, die nicht so stattfinden, die anders sind. Sie haben behauptet, die Ampel hätte jetzt diesen und jenen Kurs eingeschlagen. Ich habe Ihnen gesagt, die Asylverfahren sind schon schneller geworden. Es gibt jetzt Vorschläge, wie sie noch schneller führen können. Das ist gut für alle Seiten. Auf europäischer Ebene gibt es eine Einigung, das gemeinsame europäische Asylsystem. Das muss man auch erstmal umsetzen. Deswegen zu sagen, da tut sich nichts, ist grob falsch. Unfalsch ist auch so zu tun, dieses im Griff kriegen oder das muss jetzt klappen. Da ist immer die Frage, was meint das denn eigentlich? Ihre Vorschläge mit Begrenzung, die sind jetzt Ewigkeiten alt. Die werden immer wieder aufgewärmt. Es liegt noch kein Vorschlag auf dem Tisch, der verfassungsgemäß ist. Es liegt noch kein Vorschlag auf dem Tisch, der funktionieren würde.
Ich finde das interessant, als Beobachtung mal reingegeben, dass wir jetzt immer wieder über Migration reden, so wie es in den vergangenen Tagen auch der Fall war. Ich habe auch nach Islamismus gefragt, nach Terrorbekämpfung. Warum landen wir gesellschaftlich immer wieder an diesem Punkt, Frau Masra? Wir haben in den vergangenen Jahren alle möglichen Sätze gehört, wie der Islam gehört zu Deutschland. Wir schaffen das. Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft. Haben wir diese Diskussion nie ausreichend abschließend geführt oder welche Erklärung haben Sie?
Also ich glaube, also das, was Sie gerade gesagt haben, der Islam gehört zu Deutschland, wir schaffen das, ist Teil der Realität. Das ist auch geglückt, das ist auch, der Islam ist Teil Deutschlands. Wir haben Universitäten, die islamische Theologie unterrichten und vermitteln. Der Islamunterricht ist Teil der Schule geworden, des Unterrichts. Also das ist ein Teil der Realität. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, das ist auch Teil des Problems, warum sich so viel Wut und teilweise eben auch das Gefühl mittlerweile breit gemacht hat, dass eben bestimmte Parteien eine politische Heimat sein können, dass wir über bestimmte Themen es nicht geschafft haben, sagen wir mal, auch durchaus vertiefend und aufklärend zu sprechen. Also wenn man, nehmen wir jetzt tatsächlich das Beispiel mit der Islam gehört zu Deutschland. Ich kann mich erinnern, als dieser Satz damals fiel. Wir haben da zwar viel drüber gesprochen, aber es gab dann Menschen, die tatsächlich irgendwie nicht so richtig verstanden haben, was beinhaltet das genau und welcher Islam ist gemeint und wie äußert sich das. Und dann gibt es natürlich, und das ist lange vor diesem Satz gewesen und auch lange vor dem Buch von Thilo Sarrazin mit seinem bekannten Titel Deutschland schafft sich ab, gab es natürlich durchaus auch Konflikte, die natürlich sozusagen diesen Satz natürlich auch so ein bisschen in Frage gestellt haben. Und das, was wir in den vergangenen Jahren nicht so geschafft haben, sind ein Großteil der Menschen auch mitzunehmen bei so gewissen Prozessen. Das ist ähnlich auch bei diesem Thema der Migration 2015, wo viele mitgegangen sind und wirklich hoch engagiert waren, aber gleichzeitig eben auch Teile der Bevölkerung da gehabt haben, die gesagt haben, hey, ich bin alt und um mich kümmert sich niemand, aber die Menschen, die gerade irgendwie vor 2 Minuten eingereist sind, da schafft man irgendwie sozusagen eine Einrichtung, eine Wohnung und irgendwie, keine Ahnung, Gelder bereitzustellen. Und diese Menschen haben wir, glaube ich, ein bisschen hinten runterfallen lassen. Und rächt sich tatsächlich ein bisschen.
Herr Baum möchte auch noch sagen, ich schaue ein bisschen mit Sorge auf die Uhr.
Ihre Frage beantworten. Ja. Warum reden wir so intensiv über Migration? Weil am nächsten Sonntag Landtagswahlen sind. Weil der AfD das Wasser abgegraben werden soll. Auf einem Feld, wo sie sowieso dominiert. Und das auch noch mit dem Geruch einer Annäherung. Diese ganzen Vorschläge werden doch jetzt hektisch gemacht, um der Gefahr einer wachsenden AfD, also der Demokratiefeinde, die von der Nazi-Ideologie genährt werden, das Wasser abzugraben. Das ist gefährlich und kurzfristig. Das muss man ganz anders machen.
Herr Baum, das, was Sie sagen, ist schlicht falsch. Die Vorschläge, die Friedrich Merz gemacht haben, sind teilweise seit Jahren im Raum, stehen in vielen unseren Anträgen im Bundestag. Und beispielsweise die Zurückweisung an der Grenze ist im Mai in unser Grundsatzprogramm aufgenommen worden. Die sind jetzt anlässlich von Solingen wieder thematisiert worden. Aber es sind Unisono-Themen, die alle schon teilweise seit Jahren in unseren Anträgen erhalten sind. Ihre Einschätzung, Herr Baum, ich muss bei allem Respekt das so sagen, ist schlicht falsch.
Wissen Sie, wir haben eine aufgewühlte Stimmung gehabt beim Bekämpfung des RAF-Terrorismus. Die Gesellschaft ist beinahe ausgeflippt, obwohl sie gar nicht Ziel der Angriffe war. Und dann haben wir doch in einem längeren Prozess eine Befriedung erlebt. Das Thema ist, haben wir mit allen politischen Kräften gemeinsam gelöst und beendet und wie es ab und zu in dieser Gesellschaft wieder Befriedung gegeben haben, wenn wir weit auseinander waren. Es gab immer wieder Situationen, wo dann am Ende die Demokratie sich bewährt hat. Ich hoffe, dass das hier auch so ist.
Dem stimme ich zu.
Ich fürchte, wir müssen an dieser Stelle jetzt einen Schlusspunkt setzen, weil uns die Zeit davon rennt. Danke an diese Runde, an diese Diskussion. Das war unsere Diskussion über die Folgen nach dem Anschlag in Solingen mit dem früheren Bundesinnenminister Gerd Baum von der FDP, der Publizistin Zineb El-Masra, dem SPD-Politiker Robin Mesarosch und dem CDU-Politiker Alexander Trom hier gerade noch mal gehört. Ich bin Sina Fründig und ich empfehle Ihnen an dieser Stelle noch unseren Podcast zu den Landtagswahlen. Fokus Landtagswahlen gibt es in der Deutschlandfunk-App und den finden Sie hier auch im Podcast im Feed von Zur Diskussion. Sonntagabend gibt es dann wie immer ab 18.30 Uhr. 18 Uhr unsere Wahlsendung live im Deutschlandfunk und danach ab 20 Uhr der Politik-Podcast live in der Deutschlandfunk-App. Die können Sie sich runterladen und nochmal aktualisieren, dann klappt das auch. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss.